Lass uns nochmal zusammen beten, bevor wir ins Wort einsteigen. Vater, wir danken dir für deine Liebe, für deine Gnade. Danke, dass du uns geschaffen hast und dass du uns bei dir haben willst. Danke, dass du uns errettet und erlöst hast durch deinen Sohn Jesus Christus. Und danke, dass wir als erlöste Kinder Gottes jetzt einfach zu deinen Füßen sitzen dürfen und von deinem Wort hören. Und auch von dem, was dein Geist uns zu sagen hat. Und wir beten, dass du unsere Herzen bereit machst, das zu empfangen, was du uns geben möchtest, was du uns sagen möchtest, Herr. Hilf du uns, aufmerksam zu sein, auch wenn es warm ist, Herr. Hilf du uns, ruhig zu sein und aufzunehmen. Hilf du uns durch deinen Heiligen Geist, dass dein Wort nicht leer an uns vorüberzieht, dass es nicht weggenommen wird vom Satan, sondern dass es hineinfällt in gute Erde, in unser Herz und Frucht bringt. Nach deinem Wohlgefallen. Bitte segne dein Wort jetzt für uns. Amen. Wir sind im ersten Buch Mose, Kapitel 29. Wir haben Jakobs Flucht gesehen vor seinem Bruder. Er hat seinen Vater betrogen und sich den Segen des Erstgeborenen erschlichen. Und er sollte diesen Segen auch bekommen von Gott. Gott hatte das so geplant in seinem Leben. Aber die Art und Weise, wie er es getan hat, ist eine menschliche, eine fleischliche Art und Weise. Es ist nicht so, wie Gott es ihm eigentlich geben wollte. Wir sehen also in dieser Geschichte von Jakob und von der ganzen Familie hier, wie wir es auch schon bei Abraham gesehen, wir sehen viele Unzulänglichkeiten. Obwohl Abraham, Isaac und Jakob Teil des jüdischen Glaubensbekenntnisses sind, sie glauben an den Gott Abrahams, Isaacs und Jakobs. Und sie haben eine hohe Achtung und einen hohen Respekt vor den Vätern, vor Abraham, vor Isaac, vor Jakob. Und doch, der Glaube richtet sich nicht auf Abraham, Isaac und Jakob, sondern auf den Gott Abrahams, Isaacs und Jakobs. So können wir auf Abraham und Isaac und Jakob schauen, so wie Gott auf sie schaut. Er sieht sie mit ihren hellen Seiten und ihren dunklen Seiten, so wie unser Leben vor Gott offenbar ist. Wir sehen viele Schwächen, teilweise krasse Schwächen, große Fehler, großes Versagen. Und ich weiß nicht, ob es deswegen ist, weil, wie Paulus es sagt, er sagt, deswegen ist mir Barmherzigkeit widerfahren, obwohl ich der Größte unter allen Sündern bin, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe, richtigen Terroristen, Christenverfolger erster Güte. Aber Gott hat Barmherzigkeit mit mir gehabt und er hat mich errettet. Warum? Damit möglichst viele Menschen sehen können, boah, diesen Sünder hat Gott geliebt und ihn errettet und erlöst. Und dann kann er das mit mir auch machen. Vielleicht ist das der Grund, warum wir diese Familie sehen, die so kaputt ist. Und dennoch hat Gott sie erwählt, um durch sie den Samen kommen zu lassen, den Nachkommen kommen zu lassen, der Erretter und Erlöser dieser Welt sein wird. Er hat sich diese kaputte Familie ausgewählt, um durch sie ein Licht in diese Welt hineinzubringen, um sich selbst zu bezeugen. Nicht aufgrund ihrer Werke, nicht aufgrund ihrer Stärke und Fähigkeit. Nein, in ihrer Schwachheit hat Gott sich verherrlicht. Und das ist ein Trost und eine Ermutigung für uns, wenn wir entmutigt sind über unsere eigene Schwachheit, über unser eigenes Versagen, über eigene Verfehlungen. Das soll aber keine Entschuldigung sein, Geschwister. Lasst uns nicht sein, wie es manche sind, die sagen, ja, ich habe zwar die Ehe gebrochen, aber David hat es ja auch getan. Und er war ein mächtiger König vor Gott und Gott hat ihm vergeben und er ist der Gesalbte des Herrn gewesen. Also, wenn ich Ehebruch begehe, das ist nicht schlimm. Ich bin wie David. Ich bin wie Jakob. Ja, ich trickse manchmal und betrüge, aber das hat Jakob doch auch. Und so entschuldigen wir unsere eigene Sünde, merken nicht, dass wir uns trennen von Abraham, Isaac und Jakob, von David und von dem Geist Gottes. Paulus sagt, nur weil Gott gnädig ist, sollen wir dann weiter sündigen? Damit vielleicht dadurch noch Gottes Gnade noch im hellerem Licht erstrahlt, weil unsere Sünde noch größer ist, ist die Gnade Gottes noch größer. Das sei ferne. Das sei ferne. Wenn wir diese Geschichten lesen, wie gesagt, sie können uns ermutigen und stärken, wenn wir niedergedrückt sind, wenn wir unter Gewissensbissen leiden, wenn wir entmutigt sind und denken, ja, Gott kann nichts mehr mit mir anfangen. Doch er kann. Aber diese Geschichten können uns auch zeigen und uns warnen. Sie sind auch zur Warnung für uns aufgeschrieben. Mach das nicht so. Paulus hat es einmal so gesagt, was du säst, das wirst du ernten. Und das, was wir jetzt in Kapitel 29 lesen, das Elend, in das Jakob hineinrutscht bei seinem Onkel, ist die Ernte dessen, was er selbst gesät hat, in seinem Betrug gegenüber seinem Vater. Aber wir fangen mal schön von vorne an, der Reihe nach. Kapitel 29, Vers 1. Jakob machte sich auf von Bethel, von dem Ort, wo Gott ihm begegnet war, wo Gott ihm ja quasi das Evangelium zugesprochen hat, wenn du das so willst. Denn das ist doch das Evangelium. Jesus, der Immanuel, Gott mit uns. Und Gott sagt, ich bin mit dir. Er spricht es Jakob zu. Und Jakob macht einen Deal daraus. Er sagt, ja Gott, wenn, dann. Aber Gott hat es ihm ohne Bedingungen zugesprochen. Das ist das Krasse. Wenn wir das Abendmahl nachher feiern, der Bund, den Jesus mit uns geschlossen hat, das ist krass, der ist ohne Bedingungen. Er sagt, dies ist mein Leib für euch gegeben. Dies ist mein Blut für euch vergossen. Das ist mein Bund. Das Einzige, was du tun kannst, sollst und musst, ist im Glauben das annehmen und sagen, ja Herr, ich glaube, dass du für meine Sünde gestorben bist. Und dann essen und trinken. Ihn als deinen Herrn auch annehmen. Das ist alles. Sehr einseitig die Geschichte. Wie gesagt, aber Jakob macht einen Deal draus. Er hat es noch nicht begriffen, was Gott ihm da eigentlich zugesagt hat. Er hat es noch nicht wirklich ergriffen. Es hat ihn noch nicht voll und ganz ergriffen. Er denkt immer noch in diesem, ja, wenn Gott mir so und so das gibt, dann gebe ich ihm auch was. Dann gebe ich ihm mein Leben. Und deswegen muss Gott ihn erziehen. Und das lesen wir hier in Kapitel 29. Jakob machte sich auf und ging in das Land der Söhne des Ostens. Und er sah, und siehe, da war ein Brunnen auf dem Feld, und siehe, drei Schafherden lagerten dort an ihm. Denn aus diesem Brunnen tränkte man die Herden. Und der Stein auf der Öffnung des Brunnens war groß. Und waren alle Herden dort versammelt, dann wälzte man den Stein von der Öffnung des Brunnens und tränkte die Schafe. Dann brachte man den Stein wieder auf die Öffnung des Brunnens an seine Stelle. Und Jakob sagte zu ihnen, meine Brüder, wo seid ihr, woher seid ihr? Damals gab es noch keine Ortsschilder, damals gab es noch keine Landkarten oder wenn dann nur ganz unzureichende. Und er war unterwegs gewesen, hat ungefähr die Richtung gehabt, aber ob er jetzt wirklich, wo er jetzt da war, das wusste er nicht, er ist nie zuvor dort gewesen. Und deswegen fragt er hier, wo sind wir hier eigentlich? Und sie sagten, wir sind von Haran. Aha, das war der Ort, wo Isaac und Rebekka Jakob hingeschickt haben. Zu der Familie von Rebekka. Ja, das ist ja toll. Er ist jetzt angekommen. Er hat es geschafft. Er hat den Weg gefunden. Da sagte er zu ihnen, kennt ihr Laban, den Sohn Nahors? Denn zu dem hatten ihn seine Eltern geschickt, dass er dort von seinen Töchtern eine heiraten soll. Und jetzt kommt's. Die Hirten sagen, wir kennen ihn. Na, das ist ja noch besser. Und er sagte zu ihnen, geht es ihm gut? Sie sagten, es geht ihm gut. Ich fand es interessant, ich habe das hier gelesen, in der Elberfelder Übersetzung wird angemerkt, dass es wörtlich heißt, dass Jakob fragt, hat er Frieden? Hat er Shalom? Hat er Frieden? Und sie sagen, sie antworten, Frieden. Finde ich sehr interessant, dass das hier wörtlich steht. Und es ist mir wichtig geworden. Ich habe gedacht, ja, das ist es. Gott fragt nicht zuerst, geht es dir gut? Weil das ist missverständlich. Wir verstehen, wenn ich jemanden frage, wie geht's dir gut? Dann sagen wir gut, wenn wir gesund sind, wenn wir Arbeit haben, wenn wir keinen Streit in der Familie haben, wenn, all diese Sachen. Ja, mir geht es gut. Die Frage nach dem Frieden geht noch tiefer. Hast du Frieden? Na, du kannst diese äußerlichen Dinge haben und trotzdem keinen Frieden haben. Das Wichtigste ist, dass du Frieden hast. Und Gott will dir Frieden schenken durch Jesus Christus. Er ist der Friedefürst, der Frieden in dein Leben bringt. Und dann hast du Frieden, obwohl es dir nicht gut geht. Obwohl du krank bist. Obwohl du vielleicht deine Arbeit verloren hast. Obwohl du vielleicht einen Riss durch deine Familie geht. Durch Jesus Christus hast du Frieden. Frieden mit Gott und dadurch Frieden in deiner Seele. Auch wenn da ein Sturm tobt in deinem Leben, hast du Frieden. Und das, so geht es mir manchmal. Ne? Leute fragen mich, wie geht's dir? Und ich will nicht antworten, gut, weil ja, da sind viele Dinge, die vielleicht nicht so gut sind in meinem Leben. Auf der anderen Seite geht's mir aber eigentlich gut. Ich habe Frieden in meinem Herzen. Ich habe Frieden mit meinem Gott. Ich habe Frieden durch meinen Gott in meiner Seele. Ich versuche es dann irgendwie zum Schreiben, irgendwie, dann sage ich, Gott ist gut, oder ich sage, mit Gott geht's mir gut, oder keine Ahnung, irgendwas versuche ich dann zu sagen oder so. Ich fand es aber interessant, dass hier Jakob in seiner Begrüßung oder in seinen Fragen nach dem Wohlergehen Labans fragt, hat er Frieden? Hat er Frieden? Und sie sagen, Frieden. Das kann natürlich auch eine Floskel sein. Ne? Solch ein Gruß, wie gesagt, ich finde diesen Gruß, Shalom, der ist eigentlich sehr schön. Ne? Ich weiß es nicht, wenn wir das hier so untereinander machen, dann ist das irgendwie so fromm abgehoben. Ich weiß es nicht. Aber wenn wir das wirklich aufladen mit dem, was biblisch damit gemeint ist, dann ist es ein wunderbarer, wunderschöner Gruß. Es drückt aus, ich wünsche dir den Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Der Friede Gottes, in dem du bewahrt und beschützt bist. Der Friede Gottes, der dir durch den Segen Gottes auf dein Leben kommt und bleibt. Gut, wir lesen weiter. Die Hirten sagen, doch siehe, da kommt seine Tochter Rahel mit den Schafen. Da sagte er, siehe, es ist noch hoch am Tag, es ist nicht Zeit, das Vieh zu sammeln. Tränkt die Schafe und geht hin, weidet sie. Sie aber sagten, wir können nicht, bis alle Herden sich versammelt haben. Dann wälzt man den Stein von der Öffnung des Brunnens und wir tränken die Schafe. Jakob will im Grunde sagen, zieht mal schnell Leine hier. Ich will mit der Rahel alleine sein. Aber sie sagen, geht leider nicht. Wir haben hier eine bestimmte Regelung mit diesem Brunnenloch und das geht nicht anders. Noch redete er mit ihnen, da kam Rahel mit den Schafen, die ihrem Vater gehörten. Denn sie war eine Hirtin. Es gibt auch Hirtinnen. Und wir nehmen das Wort ja nicht in den Mund. Das ist ja ganz schlimm, wenn ich jetzt sagen würde, eine Hirtin, was ist denn eine Hirtin? Eine Pastorin. Wir glauben daran, dass Gott tatsächlich die Gemeinde auffordert. Paulus sagt, dass die Verantwortung in der Gemeinde, so wie am Anfang, den Männern übertragen ist. Sie sollen den Kopf hinhalten, sie sollen die Verantwortung tragen. In der Leitung der Gemeinde und auch in der Lehre der Gemeinde. Das heißt aber nicht, dass nicht Frauen auch Hirtinnen sein sollen und sein können. Sie sollen als Hirtinnen dienen. Zuallererst ihren eigenen Kindern. Sie sind Hirten ihrer eigenen Kinder. Sie sind Hirtinnen auch ja, in der Gemeinde von Kindern, von Schwestern. Sie sollen Lehrerinnen des Guten sein, die alten Frauen oder die älteren Frauen. Sie sollen die jüngeren Frauen unterweisen. Wir brauchen Schwestern mit Hirtenherz, weil es gibt viel zu tun in der Herde Gottes. Also Rahel war eine Hirtin. Und es geschah, als Jakob die Rahel sah, die Tochter Labans, des Bruders seiner Mutter, und die Schafe Labans, des Bruders seiner Mutter, da, Labans Tochter, und da die Schafe. Jakob hat eine Idee. Die werde ich gewinnen, diese Frau. Wie gewinnt er sie? Durch den Dienst. Da trat Jakob hinzu und wälzte den Stein von der Öffnung des Brunnens. Und uns wird vorher gesagt, es wurde betont, wie groß dieser Stein ist. Und wahrscheinlich war diese Regelung, dass die Hirten alle aufeinander warteten, deswegen, weil ein Mann den eigentlich wahrscheinlich gar nicht alleine zur Seite wuppen konnte, diesen Stein, sondern die Hirten mussten zusammen anpacken, um diesen Stein zur Seite zu wälzen. Aber Jakob hat eine große Kraft. Die Liebe ist eine große Kraft. Und sie lässt einen Mann eine Menge tun. Ein Mann tut eine Menge Dinge, um einer Frau zu imponieren. Er wälzt auch einen riesigen Stein ganz alleine weg und tränkt die ganze Schafherde Labans, des Bruders seiner Mutter. Das ist eine gute Sache. Gott beauftragt uns dazu, als Männer unsere Frauen zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Christus sagt, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und mein Leben als Lösegeld zu geben für viele. Wir Männer sind berufen, unseren Frauen zu dienen, nicht bedient zu werden. Wie oft nehme ich meine Frau und den Dienst meiner Frau so selbstverständlich in Anspruch und lass mir dienen. Gott will, dass es andersrum ist, dass ich meiner Frau diene, dass ich Möglichkeiten, Wege finde, wie ich meiner Frau dienen kann. Er möchte, dass ich das mit großem Eifer, großer Leidenschaft tue, so wie Jakob hier. Und er möchte, dass es nicht nur ist in der Zeit des Verliebtseins und der Verlobung. Jetzt habe ich sie geheiratet, jetzt ist die Sache ja gelaufen, ne? Jetzt kann sie ja dienen. Weißt du, verliebt und verlobt, Verlobungszeit irgendwie 3 Monate und dann 30 Jahre Ehe, 3 Monate diene ich, 30 Jahre sie. So soll es nicht sein. Wir sind berufen, unseren Frauen zu dienen. Und na, die, dieser Dienst ist das, was, was Jakob hier tut. Er dient Rahel. Er will sie gewinnen durch diesen Dienst. Und das ist etwas, was sie beeindruckt. Und ja, das ist das, worauf junge Frauen schauen sollten. Ist dieser Mann ein Diener? Aber vielleicht nicht nur in meiner Gegenwart oder um mich zu beeindrucken, sondern ist er auch sonst ein Diener? Das ist ein gutes Zeichen, wenn ein Mann ein Diener ist. Und Jakob küsste Rahel und erhob seine, er hat sie wahrscheinlich nur auf die Stirn geküsst, und erhob seine Stimme und weinte. Auch eine komische Situation. Rahel wird sehr irritiert gewesen sein, dass dieser Fremde, der plötzlich da alles auf in Gang bringt, um mir da zu helfen, und dann fängt er an zu heulen. Also sehr emotional, dieser Typ. Und Jakob berichtete Rahel, dass er ein Neffe ihres Vaters und dass er der Sohn Rebekkas sei. Da lief sie und berichtete es ihrem Vater. Und es geschah, als Laban die Nachricht von Jakob, dem Sohn seiner Schwester, hörte, da lief er ihm entgegen und umarmte ihn und küsste ihn und führte ihn in sein Haus. Ja, man muss natürlich dabei bedenken, das war eine lange Reise, die Jakob auf sich genommen hatte, mit vielen Gefahren verbunden. Die hatten sich noch nie gesehen oder na, die hatten vielleicht Nachricht voneinander bekommen, aber sie hatten sich so lange nicht gesehen. Und das ist, ich meine, heute ist es schon so, wenn du irgendwo Verwandte hast, die weiter weg wohnen, so oft fährst du dann doch nicht hin. Ne? Aber wir haben so einfache Möglichkeiten, einander zu besuchen. Aber die haben sich ja noch nie gesehen. Ne? Und jetzt kommt er da angereist und er hat es geschafft. Er hat diese lange Reise und diese gefahrvolle Reise geschafft. Und er ist so glücklich, ne, dass seine Reise anscheinend Erfolg haben wird. Denn er ist ja da hingereist, um eine der Töchter Labans zu heiraten. Und jetzt sieht er diese schöne Rahel und alles passt wie die Faust aufs Auge im Grunde. Ne? Und er ist echt so bewegt, dass er weinen muss darüber. Und Laban freut sich und führt ihn ins Haus. Und er erzählte dem Laban alle diese Dinge. Und Laban sagte zu ihm, fürwahr, du bist mein Bein und mein Fleisch. Und er blieb bei ihm einen Monat. Es wird sich noch erweisen, dass er wirklich in vielfältiger Hinsicht Labans Bein und Fleisch ist. Die sind aus einem Holz geschnitzt, die beiden. Im ersten Moment ist das sehr freundlich und fröhlich und ne, wie das ja auch bei der Ankunft von dem Knecht Abrahams war. Ne, Laban war begeistert und hat ihn ins Haus geholt. Den Knecht, der hatte ja so viele Reichtümer. Ne? Jetzt lesen wir, wie es weitergeht hier. Und Laban sagte zu Jakob, solltest du, weil du mein Neffe bist, mir umsonst dienen? Sag mir, was soll dein Lohn sein? Das hört sich sehr großzügig an, oder? In Wirklichkeit ist das eigentlich ein Rausschmiss. Einen Monat lang hat Jakob als Neffe dort als Gast gelebt. Und jetzt sagt Laban ihm, also entweder du zischt ab oder du arbeitest hier als Knecht. Gegen Lohn. Laban aber hatte zwei Töchter. Der Name der Älteren war Lea und der Name der Jüngeren Rahel. Leas Augen waren matt, Rahel aber war schön von Gestalt und schön von Aussehen. Und Jakob liebte Rahel. So sagte er, ich will dir 7 Jahre für deine jüngere Tochter Rahel dienen. Ja, mit der Liebe ist das so eine Sache, ne? Wir schauen auf das Äußere. Wir schauen in die Augen. Schau mir in die Augen. Und da guckt Lea halt so. Und er denkt so, Lea, nee. Ich soll eine Tochter von Laban heiraten, Lea, nee, die guckt mir zu schief. Er guckt Rahel in die Augen. Er denkt so, Ja, was machen die Frauen immer mit ihren Augen? Ne? Das wird alles gemacht, damit die Augen schön auffällig sind, damit irgendein Mann da hineinschaut und dann begeistert ist. Die Augen werden schön gemacht. Oder man sagt ja auch, sie macht ihm schöne Augen. Diese Äußerlichkeiten beeinflussen sehr stark unser Leben. Wir lassen uns sehr stark davon leiten und beeinflussen. Das ist die Realität. Aber es ist nicht unbedingt das, was Gott eigentlich für uns auf dem Herzen hat. Der Mensch sieht das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und ja, junge Männer, junge Frauen, ich kann euch nur ermutigen dazu, dass man nach dem Äußeren schaut und auf das Äußere achtet, das ist automatisch, das passiert sowieso irgendwie. Aber konzentriert euch doch, wenn es darum geht, dass ihr Ausschau haltet danach, wen Gott vielleicht für euch als Partner euch geben möchte, als Ehepartner. Schaut auf das, was ja, Gott euch in dem Herzen eines Menschen zeigt. Wie gesagt, ja, diese Hingabe, der Dienst, die Liebe zu Gott, die Liebe zur Wahrheit, ein aufrichtiger Mann, eine aufrichtige Frau, Demut, Charaktereigenschaften. Und das kommt nicht automatisch, wisst ihr, das ist nicht das Automatische. Das Automatische ist das Äußerliche. Wir werden äußerlich angezogen von jemandem. Und wir müssen uns dann eher selber daran erinnern, wir sollten Gott mit einbeziehen in unsere Partnerwahl. Es sollte nicht ohne Gott laufen. Gott will uns einen Ehepartner zur Seite stellen. Jesus sagt, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Er will einen Mann und eine Frau zusammenfügen. Aber er tut es nicht aus äußerlichen Gründen, wo er sagt, ach ja, die sehen beide ganz schick aus, die passen ganz gut zusammen, die tue ich mal zusammen so. Das sind nicht die Dinge, die Gott wichtig sind. Das Wichtigste ist, dass sie gemeinsam in einem Joch gehen, und zwar dem Joch Christi. Also, dass sie gemeinsam Jesus nachfolgen. Denn wenn du einen Partner hast, der Jesus nachfolgt, ich sage dir, du hast nicht die Garantie für eine glückliche Ehe, aber du hast zumindest eine gute Grundlage, eine gute, Gott wohlgefällige Ehe zu führen. Und dabei springt oft viel Glück auch, also Glücksempfinden, oder wie man das sagen will. Na, da springt auch viel Glück für dich bei raus. Aber das ist nicht das Erste und das Wichtigste in deinem Leben. Das ist das, was Gott dir dazu schenkt. Auch, ja, so wie es auch in unserem Glauben nicht um unsere Gefühle geht. Und trotzdem schenkt uns Gott oft sehr gute Gefühle mit ihm. Sehr intensive Gefühle vielleicht. Das sind Beigaben. Und manchmal rutschen die in den Vordergrund für uns. Wie gesagt, auch wie das Äußere. Aber das Äußere, wisst ihr, das vergeht ja. Wenn du einen jungen Menschen, wenn ein junger Mann eine junge Frau heiratet, dann ist sie knackig und frisch, ne? Aber was ist, wenn sie ihr erstes Kind geboren hat? Was ist, wenn sie in die Jahre gekommen ist, die Haare grau werden, das Bindegewebe nicht mehr so straff ist. Was dann? Nimmt man sich dann eine neue, weil das dann nicht mehr so ist wie am Anfang? Das Äußere, das vergeht. Da muss man nüchtern sein. Aber was bleibend ist, ist, wenn jemand mit Gott geht, dann passiert Folgendes. Die Frucht des Geistes wächst mehr und mehr. Eine Frau, ein Mann wird umgestaltet in das Ebenbild Christi. Mit so einem Menschen will ich verheiratet sein. Danke, Jesus, dass ich eine Frau habe, die Jesus nachfolgt und sich von ihm verändern lässt. Und weil wir beide diesen Weg gehen, ja, es ist nicht immer alles supi, Ne? Heute Morgen hatten wir wieder so ein Krisengespräch. Ne? Und ja, da werden diese Dinge offenbar, ne? Die nicht in Ordnung sind, die in meinem Leben nicht in Ordnung sind. Und dann muss ich umkehren. Aber das Gute ist, dass wir zusammenkommen können und zu Jesus kommen können, bei ihm Vergebung finden, einander vergeben können und dann uns ausstrecken können nach Gottes Geist, dass er uns weiter verändert, sodass wir einander ein Segen sind, auch wenn wir älter werden. Wenn das alles nicht mehr so ganz locker und easy float. Aber Jakob, wie gesagt, er ist noch nicht unbedingt geistlich sehr reif. Er steht noch am Anfang seines Weges mit Gott. Und so ist für ihn das Äußere erstmal wichtig. Und er sieht Rahel an und denkt so, oh, flotter Feger. Für die arbeite ich gerne. Und Jakob liebte Rahel. So sagte er, ich will dir 7 Jahre für deine jüngere Tochter Rahel dienen. Da sagte Laban, besser ich gebe sie dir, als dass ich sie einem anderen Mann gebe. Bleibe bei mir. Man muss sich vor Augen führen, was Jakob ihm da anbietet. Als Brautpreis, wie das ja üblich war. Stell dir vor, du machst einen Job mit Mindestlohn. Volle Stundenzahl. Wie viel kriegst du da? 1.500? Am Ende irgendwie so? 1.600? Keine Ahnung. Bei 1.500 Euro im Monat, aufs Jahr gerechnet, sind das dann 18.000 Euro. Über 7 Jahre verteilt sind das 140.000 Euro oder 120.000 irgendwie sowas. Ja, wenn du 20.000 Euro jetzt mal nimmst für ein Jahresgehalt, dann sind das 140.000 Euro. Da hat Laban gesagt, ja, warum soll ich sie einem fremden Mann geben? Warum sollte ich sie einem anderen Mann geben? Bleibe hier! So diente Jakob für Rahel 7 Jahre und sie waren in seinen Augen wie einige wenige Tage, weil er sie liebte. Auch so ein schöner Vers. Und da sieht man in diesen Jahren, dass sich etwas verändert in Jakob. Das ist etwas, was Gott in ihm wirkt, etwas Gutes. Und ja, was macht man nicht aus Liebe? Wie gesagt, man wälzt einen schweren Stein weg. Man tränkt auch eine Herde, eine ganze Herde. Man dient auch 7 Jahre. Und wartet. Geschwister, wartet auf den Tag der Hochzeit. Nimmt sich nicht seine Frau, schläft mit ihr, haut ab, lebt mit ihr zusammen, ohne Trauschein. Nein, er wartet. 7 Jahre lang wartet er und dient und arbeitet als Knecht, um das Ziel zu erreichen, um eins zu sein mit seiner Braut, um zusammengefügt zu werden von der Autorität, die über ihr steht. Das ist ihr Vater. Ihr Vater wird sie ihm dann geben, zu der bestimmten Zeit. So lange wird er dienen. So lange wird er warten. Und es war nicht schwer für ihn, weil er sie liebte. So hat Jesus auch für uns gedient. Er hat sein Leben hingegeben. Nicht nur 7 Jahre, sondern sein ganzes Leben hat er hingegeben, weil er uns liebte. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Christus ist der Mann, der seine Frau, die Gemeinde, so sehr liebte, dass er sich selbst hingegeben hat. Und es war nicht schwer, weil er sie liebte. Aus Liebe hat er sich hingegeben für uns, weil er uns liebt. Und aus Liebe sollten wir auch Gott dienen. Das ist das eigentliche Ziel Gottes mit uns. Er möchte uns eben frei machen von dem Gesetz, von dem Zwang. Du musst, du sollst, sondern du darfst, du kannst. Er möchte, dass die Liebe die Kraft ist, die uns bestimmt. Und die Liebe, die dient 7 Jahre und es ist gar nicht. Paulus sagt es auch. Ja, wir müssen durch eine Zeit des Leidens als Christen durchgehen, bis wir dann verherrlicht werden mit Christus. Aber im Vergleich zu der ewigen Herrlichkeit ist die Zeit dieses Leidens doch nur ganz kurz. Das sollte unsere Haltung auch für unser Leben sein, für unseren Dienst, für unseren Weg hier auf der Erde. Ja, uns kommt die Zeit manchmal vielleicht eher lang vor. Aber ich glaube, das liegt daran, weil wir so wenig von der Liebe erfüllt sind. Wenn wir von der Liebe erfüllt sind, dann verfliegt die Zeit. Wir sind so beschäftigt damit. Wir gehen diesem Ziel entgegen. Und das Wunderbare ist ja, unser Herr ist ja bei uns. Und auch Rahel war ihm immer mal wieder vor Augen sicherlich. Er hat sie immer mal wieder gesehen. Und hat gedacht, ja, dafür lohnt es sich. Jetzt gehen wir weiter in Vers 21. Und Jakob sagte zu Laban, gib mir nun meine Frau, denn meine Tage sind erfüllt, dass ich zu ihr eingehe. Also, er nimmt sie sich nicht. Er sagt nicht am Stichtag 7 Jahre, so, Rahel, komm, lass uns ins Zelt gehen, jetzt ist die Zeit vorbei. Nein, er geht zu der Autorität. Er empfängt seine Frau aus der Hand ihres Vaters. Und das ist ja ein schönes Bild, was wir teilweise sogar heute noch bei Hochzeiten so praktizieren, oder? Dass ein Vater seine Tochter zum Altar bringt und dann ihre Hand in seine Hand legt. Und das ist ein schönes Bild. Aber es wäre geheuchelt, wenn es nicht so in Wirklichkeit ist. Wenn er sie sich schon vorher genommen hat. Wenn sie schon längst sein ist. Da versammelte Laban alle Männer des Ortes und veranstaltete ein Mahl. Und es geschah am Abend, da nahm er seine Tochter Lea und brachte sie zu ihm und er ging zu ihr ein. Und Laban gab ihr seine Tochter Lea seine Magd, und gab ihr seiner Tochter Lea seine Magd Silpa als Magd. Und es geschah am Morgen, siehe, da war es Lea. Da sagte er zu Laban, was hast du mir da angetan? Habe ich nicht für Rahel bei dir gedient? Warum hast du mich betrogen? Laban aber sagte, das tut man an unserem Ort nicht, die Jüngere vor der Erstgeborenen zu geben. So krass, dieser Typ, ne? Habe ich dir das nicht schon gesagt? Habe ich dir das nicht schon vor 7 Jahren gesagt? Das macht man hier nicht. Du bist ja fremd hier. Du weißt nicht, wie so unsere Gegebenheiten sind. Und er tut genau dasselbe, was Jakob gemacht hat. Jakob hat sich als den Erstgeborenen ausgegeben, um den Segen des Erstgeborenen zu nehmen. Und hier wird ihm die Erstgeborene präsentiert, weil das, obwohl er ja die Jüngere haben wollte. Und die Erstgeborene wird ihm als Jüngere ausgegeben. Ich weiß es nicht, ob Laban das so hingekriegt hat, dass das Zelt so abgedunkelt war, dass er Lea nicht erkannt hat, also Rahel bzw. Lea nicht erkannt hat. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht auch ordentlich einen gebechert hatten irgendwie beim Fest. Keine Ahnung. Jedenfalls fällt ihm die ganze Sache, der ganze Schwindel erst am Morgen auf. Ja, was nun? Vollende die Hochzeitswoche mit dieser, dann wollen wir dir auch jene geben für den Dienst, den du bei mir noch weitere 7 Jahre dienen sollst. Und Laban hat ihn an der Angel, echt, ne? Und der quetscht ihn jetzt aus, seinen Jakob. Und gibt ihm nochmal 7 Jahre als Dienst auf. Und Jakob tat so und vollendete die Hochzeitswoche mit dieser, dann gab er ihm seine Tochter Rahel zur Frau. Und Laban gab seiner Tochter Rahel seine Magd Bilha als ihre Magd. Da ging er auch zu Rahel ein. Und er liebte auch Rahel mehr als Lea. Und er diente bei ihnen noch weitere 7 Jahre. Was haben wir jetzt hier? Wir haben hier eine Situation, mit der wir uns ganz schwer identifizieren können, ganz schlecht identifizieren können. Wir sagen, das ist doch Polygamie, das geht doch nicht. Und ja, ich bin überzeugt von der Bibel her, vom Wort Gottes her, genau das sagt Jesus ja eigentlich auch, er bestätigt das. Am Anfang war es nicht so, am Anfang hat Gott einen Mann und eine Frau geschaffen und sie sind zusammengefügt. Das ist Gottes Plan. Die Ein-Ehe. Und doch ist es hier anders, Polygamie. Und wir schauen darauf herab und sagen, das geht ja gar nicht. Aber wie viele von uns haben auch mehrere Männer oder mehrere Frauen gehabt? Vielleicht nicht gleichzeitig, aber nacheinander. So viel besser sind wir nicht als Jakob. Und das, was uns die Geschichte hier lehrt, wenn wir uns diese Ehe und dann diese Familie auch anschauen, ist, dass diese Polygamie sowas von furchtbar ist. So viel Elend. Es ist ein, es ist eine furchtbare Unordnung. Es ist schlimm. Es kommt ganz viel Elend dabei raus. Und so ist es ja auch heute in den Patchwork-Familien. Ja, es wird uns immer versucht, so darzustellen, als ob das ganz happy ist. Happy life. Ne? Ja, und ich hab 3 Väter. Ne? Und ne, der eine Vater, das ist mein leiblicher Vater, der andere ist der Frau von meiner Mutter. Und der dritte ist irgendwie der Ex-Mann von meiner Mutter. Ja, bei dem ich vorher aufgewachsen bin. Also, ich habe einen Erzeuger, ich habe einen Ex-Vater und ich habe einen neuen Vater. Es ist alles total chaotisch, was heute abläuft. Ne? Völliges Durcheinander. Und es ist, dient nicht zum Guten. Es ist nicht so, dass dadurch mehr Liebe entsteht, sondern es entsteht große Last bei den Eheleuten, bei den Männern und Frauen, die damit davon betroffen sind und auch bei den Kindern. Jakob verhält sich auch weiter so. Er liebt Rahel mehr als Lea. Und Gott greift jetzt hier ein. Er sagt, das ist nicht in Ordnung, Jakob. Was kann die Lea dafür? Die ist letztendlich ein Spielball in dem Ganzen. Und er segnet Lea. Er begegnet Lea auf besondere Weise. Und darum geht es jetzt in den letzten Versen. Als der Herr sah, dass Lea zurückgesetzt war, da öffnete er ihren Mutterleib, Rahel aber war unfruchtbar. Und Lea wurde schwanger und gebar einen Sohn und sie gab ihm den Namen Ruben, denn sie sagte, ja, der Herr hat mein Elend angesehen, denn jetzt wird mein Mann mich lieben. Also wir sehen, Gott ist hier im Spiel und er will Lea segnen, mitten in diesem schlimmen Chaos. Nur weil du in einem schlimmen Familienchaos gerade lebst, heißt es nicht, dass Gott nicht einen Weg zu dir suchen will und dich segnen will. Er will dir helfen, dass du die richtigen Entscheidungen triffst, mitten in dem Chaos, in dem du bist. Und dann daraus herauszukommen. Er will dich erreichen. Er ist voller Gnade und Barmherzigkeit. Und er sieht hier Lea an, als das schwächste Glied in diesem ganzen Chaos. Und er segnet sie. Und sie bekommt ein Kind. Und sie empfindet das auch. Ja, Gott hat mich angesehen. Ja, das heißt es, seht ein Sohn. Das ist die Übersetzung von Ruben. Seht ein Sohn. Es ist der Erstgeborene. der besondere Stolz einer Mutter. Jedenfalls in der damaligen Zeit. Aber sie projiziert das sofort auf ihre Beziehung mit Jakob. Sie spürt diese Zurücksetzung. Und sie empfindet das sehr stark. Sie fühlt sich entwürdigt, herabgewürdigt. Es ist herabwürdigend für eine Frau, wenn ein Mann eine andere noch daneben hat. Es ist herabwürdigend für einen Mann, wenn eine Frau noch einen anderen hat. Es ist herabwürdigend. Und es ist auch herabwürdigend, wenn wir einen anderen Gott haben neben unserem Gott. Deswegen sagt er, ich bin der Herr dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Deswegen sagt er auch, die Ehe ist ein Bild für Christus und die Gemeinde. Deswegen ein Mann, eine Frau. Das ist Gottes Bild. Und so soll es sein. Und das andere, das ist so schlimm, das ist so erniedrigend. Lea ist erniedrigt und das ist tief verletzt in ihrer Seele. Das Problem von Lea ist aber, dass sie, ja, dass sozusagen Jakob eine wichtigere Rolle in ihrem Leben spielt als Gott. Sie ist zwar Gott dankbar, dass er eingegriffen hat, dass er auf sie geachtet hat, dass er ihre Demütigung gesehen hat, aber das, was sie sozusagen in dieser ganzen Situation sieht, ihr Streben, ihre Sehnsucht ist, dass Jakob sie mehr liebt. Jakob liebt Lea nicht richtig, nicht so wirklich. Sie wurde ihm angetraut. Und ja, er hat auch Sex mit ihr. Sonst würde sie keine Kinder kriegen. Und es ist auch oft so, dass Männer ihr Sexualleben von der Liebe trennen. Das eine ist Liebe, das andere ist Sex. Für Lea ist das viel schwieriger. Und sie hat eine völlig falsche Erwartungshaltung. Sie glaubt, dass sie durch Sex die Liebe ihres Mannes gewinnen kann. Und durch das Kinderkriegen. Das ist aber ein Fehlschluss. Das passiert nicht. Man wird ihr Frauen, ihr werdet eure Männer nicht dadurch gewinnen für euch und die Liebe, nach der ihr euch sehnt, von ihnen bekommen, wenn ihr versucht, es irgendwie auf solch eine Art und Weise zu gewinnen, irgendetwas zu produzieren, irgendetwas zu machen, sei es nun im Bereich Sexualität, Kinderkriegen, durch irgendwelche Dinge, die ihr tut, werdet ihr die Liebe eines Mannes nicht gewinnen. Es ist wichtig, dass die Liebe ist ein Geschenk von Gott. Das ist die Agape-Liebe, die sich hingibt. Und deswegen ist das Gebet für den eigenen Mann oder das Gebet für die eigene Frau das Wichtige, das Entscheidende. Die Beziehung zu Jesus ist das Entscheidende. Das Wichtige ist selbst zu lieben. Nicht versuchen zu beeindrucken, nicht etwas zu manipulieren bei dem anderen, sondern zu lieben, ohne Bedingungen, ohne etwas, ohne ein Ziel zu erreichen. Die Agape, die schenkt sich hin. Und das ist das, was Johannes uns sagt im 1. Johannesbrief. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Und Jesus sagt, was du möchtest, dass jemand dir tut, das tue du ihm zuerst. Das ist die goldene Regel. Geh du voran. Stell keine Forderungen auf, keinen Erwartungskatalog, sondern fang du an zu lieben. Und dann schau mal, ob vielleicht deine Liebe etwas hervorbringt in dem anderen. Aber mach es nicht zur Bedingung. Die Liebe Gottes, die Agape, ist bedingungslos. Lea hat große Hoffnung, dass sie die Liebe ihres Mannes gewinnt, dadurch, dass sie ihm Söhne gebiert. Jetzt geht es weiter. Und sie wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn und sie sagte, ja, der Herr hat gehört, dass ich zurückgesetzt bin. So hat er mir auch den gegeben. Und sie gab ihm den Namen Simeon. Und sie wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn. Da sagte sie, diesmal endlich wird sich mein Mann an mich anschließen. Denn ich habe ihm 3 Söhne geboren. Darum gab man ihm den Namen Levi. Dann wurde sie noch einmal schwanger und gebar einen Sohn und sie sagte, diesmal will ich den Herrn preisen. Darum gab sie ihm den Namen Juda und sie hörte auf zu gebären. Es entsteht eine Situation, wo tatsächlich Lea an einen Punkt kommt, wo sie etwas begreift, was sie vorher nicht begriffen hat. Gott segnet sie und sie soll nicht diesen Segen benutzen, um damit bei ihrem Mann was zu erreichen, sondern sie soll den Herrn preisen. Sie soll sich von Gott lieben lassen und ihm Liebe zurückgeben. Das andere, das Verhältnis zu ihrem Mann, das ist was ganz anderes, das ist ein ganz anderes Problemfeld. Sie nimmt den Segen Gottes und versucht damit, den Mann zu manipulieren. Aber jetzt, diesmal, sagt sie, will ich den Herrn preisen. Und das ist Juda. Juda. Lobpreis. Anbetung. Und Juda ist der Same, der Nachkomme, durch den Christus gekommen ist. Lea ist in den Augen Gottes wertvoll, obwohl sie matte Augen hat. Er segnet sie. Er benutzt sie, er gebraucht sie auf großartige Weise. Sie wird Mutter von Levi, dem Vorfahren des ganzen Priestergeschlechts. Von Mose und Aaron. Sie wird auch Mutter von Juda. Wie gesagt, durch den der Christus, wodurch David gekommen ist und die ganze davidische Linie, bis hin zu Christus. Sie hat eine unglaublich wichtige Position und Stellung im Heilsplan Gottes. Aber sie hatte matte Augen und war von Jakob ungeliebt. Aber Gott sieht nicht, was vor Augen ist, sondern was er sieht ins Herz hinein. Und für ihn war Lea sehr wertvoll. Aber auch Lea musste etwas lernen. Und in diesen ihren vier ersten Söhnen hat sie eine Entwicklung durchgemacht, wo sie erkannt hat, es geht um Gott und ihm gebührt die Ehre. Sie wird auch wieder zurückfallen im Verlauf der weiteren Geschichte. Es ist nicht so, dass es eine Linie ist. Aber hier ist so ein Punkt erreicht, wo sie tatsächlich durchbricht zur Anbetung und zum Lobpreis Gottes. Obwohl immer noch nicht alles in Ordnung ist in ihrem Leben. Obwohl die Familie immer noch ein Chaos ist, ist sie an einen Punkt gekommen, wo sie den Herrn preist. Weil sie weiß, Gott hat einen Plan, Gott meint es gut mit mir, er segnet mich und ich will ihm die Ehre geben jetzt. Vorbehaltlos, ohne Bedingungen. Das war, wo Jakob immer noch gar nicht ist. Er hat ja gesagt, wenn du das und das machst, dann sollst du mein Gott sein. Weil Lea ist an dem Punkt angekommen, diesmal will ich den Herrn preisen. Ich will einfach nur ihm die Ehre geben und nichts mehr fragen. Ich gebe diesen ganzen Kampf, ich lasse das los. Und in dem Moment kommt auch dieses Gebären zur Ruhe. Sie ist an dem Punkt angekommen, was eigentlich Gott in ihrem Leben schaffen will. Nämlich, dass sie ihn anbetet, dass sie ihn preist und lobt. Dass sie einfach seine Gnade empfängt und ihm dafür dankt. Und das lass uns doch jetzt auch tun, wenn wir das Abendmahl nehmen. Gott will uns zu seinem Shalom bringen, zu seinem Frieden und will uns sein Leib, sein Blut geben, dass wir gestärkt werden und gesegnet werden und ihn einfach anbeten dafür, ihn einfach loben und preisen, ihm danken für seine Gnade, die er uns geschenkt hat. Als Jesus das Brot nahm, sagte er, dies ist mein Leib, der für euch ist. Tut das zu meinem Gedächtnis. Und er nahm auch den Kelch, dankte, gab ihnen den Kelch und sagte, dies ist das Blut des neuen Bundes, den ich mit euch schließe. Das Blut, das vergossen wurde zur Vergebung der Sünden. Das tut zu meinem Gedächtnis. Lass uns also im Glauben, im Vertrauen an das Opfer, was Jesus für uns gebracht hat, an die Gnade Gottes, die er uns schenkt, durch sein Opfer, lasst uns das nehmen und ihm danken, ihn loben, ihn preisen, ihn anbeten dafür.